So, hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute eine E-Mail bekommen und die fand ich so gut geschrieben auch, dass ich dachte, das ist perfekt. Da antworte ich gleich drauf. Und zwar nicht erst, wenn ich einen Podcast wieder mache darüber, das wäre auch noch gut, aber vielleicht kann ich ja hier das Video auch nehmen und einfach dann das nochmal im Podcast hochladen für die, die jetzt nicht live oder im YouTube gern schauen. Mal gucken. Weil ich finde es ein ganz wichtiges Thema und ist ja wirklich etwas, was wir alle kennen. Also die Therapeuten es kennen in der Praxis, die Patienten kennen es beim Arzt sein. Also es gibt ja wirklich sehr viele Leute, die das kennen, ne, dieses Thema, und das ist auch übergreifend, ne? Also wir haben das in anderen Therapien, ne? Also Kraniosakraltherapeuten haben das. Osteopathen haben das, Ärzte haben das. Ne? Wir haben das in der ganzen Gesundheitssache sehr oft, dass wir irgendwo hingehen mit unseren Beschwerden und uns keiner helfen kann. Ne? Das ist ja dem gesamten Medizinsystem immanent. Ne? Ich kenne keine Therapie, wo das nicht der Fall ist. Ne? Oder manchmal hat man auch das Glück, dass man mit einer Therapie wirklich sofort zum Erfolg kommt und dann kann einem diese Therapie dann später bei anderen Beschwerden nicht helfen. Ich will nicht zu weit ausholen, weil wenn man das anschauen würde, kommt man ja in die tiefe Betrachtung, warum werden wir überhaupt krank? Was bringt mir so eine Krankheit? Warum ist es vielleicht auch gut, wenn die nicht heilt als erstes und so weiter? Da ich den Fall aber nicht kenne, ist das ja schwierig zu sagen, ne? Und da so ein Riesenfass aufzumachen und hier 2 Stunden zu reden, was überhaupt Krankheit ist, warum das vielleicht auch eine wichtige Sache ist. Dass das eine normale Funktion vom Körper ist, dass das eine Reaktion auf ein Ungleichgewicht ist und so weiter. Das sind alles so Sachen, die sind den Patienten oft meist klar, hilft ihnen aber nicht. Und deshalb landen ja auch viele so unheilbare Fälle nachher beim Psychologen, weil man das Gefühl hat, das ist was Psychologisches, oder beim Psychiater oder nachher bei den Naturheilpraktikern. Und explizit wir Homöopathen sind genau mit diesen Fällen konfrontiert, ne? Also ich will nicht zu viel vorlesen, es soll ja gar keine intime Bloßstellung jetzt sein von dieser Patientin. Also versuche ich das anonym zu halten, weil das ist eh, also das betrifft eh so viele, ne, Leute, dass das auch eh jetzt gesagt wurscht ist, ob Mann oder Frau oder wie lange die jetzt krank ist oder was die hatte, spielt gar keine Rolle. Die Geschichte ist immer dieselbe. Ich leide seit 4 Jahren unter XY. Niemand konnte mir helfen. Und jetzt suche ich Hilfe bei jemand anderem. Ne? Das ist, was wir Homöopathen lange Zeit kannten von der Schulmedizin. Dann kannten wir es eine lange Zeit von den anderen Naturheilkunden und ich kenne es inzwischen durch den Podcast auch von anderen Homöopathen. Also es gibt immer wieder Patienten, die mich anschreiben, weil ich einen Podcast habe und mich fragen, ich komme bei meinem Homöopathen nicht weiter, kann ich nicht zu Ihnen kommen. Und darüber habe ich ein bisschen Erfahrung gesammelt. Die, die den Podcast von Anfang an kennen, wissen, dass ich aber am Anfang auch noch gesagt habe, bitte ruft mich nicht an, bleibt bei euren Homöopathen, wechselt nicht in die Schweiz, ne? Fahrt nicht aus Bremen nach Chur. Bescheuert, ne? Wir haben da auch juristische Schwierigkeiten, wenn ich Patienten aus Deutschland behandle, ich die Verantwortung gar nicht übernehmen kann und so weiter, ne? Bei einigen ganz wenigen Fällen habe ich mich ein bisschen erweichen lassen, auch weil dort andere Berührungspunkte waren oder die wirklich auch bereit waren, regelmäßig in die Schweiz zu fahren. Nur bei sehr wenigen hat sich da eine langfristige Behandlung bewährt und funktioniert auch wirklich gut, weil dann im Akutfall das ganz schwierig ist. Und meistens ist es auch so, nichts gegen diese Patienten, ne? Aber wenn der Fall mal ein bisschen harzig läuft, sind die auch sofort wieder weg, ne? Also ich habe einige Fälle dann doch angenommen. Das war dann ein halbes Jahr besser und dann ging es den Leuten nicht schnell genug, dann sind sie weitergesprungen, wo also auch dieses Thema, ne, ein wichtiges Thema ist, was die Patientin aber auch angesprochen hat. Ne. Dieser schnelle Wechsel von Therapeuten und von Heilmethoden bei chronischen Krankheiten ist eben auch nicht gut. Aber das würde ich heute auch noch in dieser Thematik sagen. Es ist natürlich am Schluss individuell. Ne. Das ist das Wichtige, was wir verstehen müssen und das ist natürlich nicht nur im Kontext der Homöopathie so. Wenn wir Recht haben und das Naturgesetz ist, dann ist jeder Patient individuell. Das heißt auch darüber hinaus individuell, welcher Therapeut passt zu mir, welche Dauer hat meine Heilung, woher kommt meine Krankheit, mit welcher Therapie werde ich den meisten Erfolg haben, wie lange muss ich dafür warten, wie wichtig ist es, dass ich ein gutes Therapeuten-Patienten-Verhältnis habe, wie unwichtig ist das vielleicht, wie wichtig ist es, dass ich eine Selbstheilung dafür hinkriege, wie wichtig ist es, dass ich dafür auch erst die Themen angeguckt habe, die dahinter stehen, ist das ein Thema mit meinen Eltern? Ist das ein Beziehungsthema? Ist das ein Arbeitsthema? Habe ich vielleicht einen Alltag und so weiter? Also es gibt so viele individuelle Faktoren. Allein über das könnten wir nochmal einen separaten Podcast machen. Welche individuellen Faktoren spielen eigentlich eine Rolle bei der Gesundheit? Und da sind ja nicht mal alle erforscht. Also man wäre auch nicht fertig mit dem Podcast, weil man irgendwann sagen müsste, ja, so ganz genau wissen wir es biologisch auch nicht. Also diese große Individualität, die, die mich im Podcast länger kennen, wissen, ich nenne das gern Einzigartigkeit, das ist eine wichtige Sache. Ich setze da jetzt aber viel voraus und springe direkt in die Fragen rein, aber nicht, dass jemand denkt, ja, das war jetzt irgendwie alles. Also die, die den Podcast länger kennen, wissen ja, wie lange ich da und gern auch zum Beispiel eine Stunde lang über einen Auslöser rede. Das werden wir heute alles auch nicht machen. Ich versuche einfach, möglichst diese Fragen gut zu beantworten, weil das eben häufige Fragen sind, die ich auch über den Podcast bekomme. Also, erstmal die erste Frage, die sie mir gestellt hat, ist, ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich kontaktiere mit meiner Frage zu dem Thema. Das ist fantastisch, bitte kontaktiert mich immer. Alle, die das hier hören, Fragen haben, schreibt mir E-Mails, schreibt in den Kommentaren, wünscht euch Podcast-Folgen, kommt selber ins Interview, stellt dort eure Fragen. Wir brauchen im Moment auch wirklich Öffentlichkeitsarbeit für die Homöopathie. Das langt nicht, wenn ich das mache. Das müssen wir alle ein bisschen machen. Und vor allem die, die Fans sind von Homöopathie und schon Erfolge haben, traut euch auch, die zu veröffentlichen. Traut euch, das weiter zu erzählen. Kommt in den Podcast, erzählt dort eure Patientengeschichte. Also kontaktiert mich immer. Ich würde immer, wenn ich Zeit finde, darauf antworten, nicht immer so wie hier, also keine Angst, nicht jeder, der mir eine E-Mail schreibt, lese ich, mache ich dann Livestream zu. So. Aber ich habe ja sonst auch relativ viele E-Mails, die ich, wann immer ich kann, beantworte. Gut. Also, dann erzählt sie einen Haufen über sich, das lassen wir genau alles weg, weil es nicht um sie jetzt konkret geht, dass wir genau schauen, wo jetzt ihr individuelles Problem ist und was das alles sein könnte, sondern wir gehen auf die erste wichtige Frage ein. Mein Homöopath gibt mir immer nur ein paar Kügelchen zur direkten Einnahme und mehr nicht. Das heißt, die erfahrenen Therapeuten unter uns wissen, diese Frau wird mit C-Potenzen behandelt, ziemlich wahrscheinlich, ne? Weil Schüsslersalze und D-Potenzen werden in der Regel nicht nur einmalig eingenommen. Gibt wahrscheinlich auch ein paar Therapeuten, die es so machen, aber sehr unwahrscheinlich. Sie wird auch unwahrscheinlicherweise nur eine C30 bekommen. Das heißt, da wird jemand mit Hochpotenzen einmalig arbeiten. Das ist eine sehr klassische Arbeit mit den C-Potenzen. So wahrscheinlich kriegt die Dame eine C200, eine C1000 oder eine C10.000 oder höher. Und da ist die Frage, ist das die gängige Methode? Das ist auf jeden Fall, die Antwort ist nein. Das ist aber eine gängige Methode. Das ist die richtige Antwort. Es gibt verschiedene Verabreichungsformen in der Homöopathie und das ist eine gängige Methode der C-Potenzen. Da ich nicht weiß, ob der C-Potenzen gibt, kann ich da natürlich nicht die Hand für ins Feuer legen, aber das ist zumindest das, wenn er es richtig macht, wenn er es so macht, wie die Methode gedacht ist, dann wird er dir in diesem Fall regelmäßig oder einmalig eine C-Potenz in Hochform geben. Es gibt noch andere Potenzformen, die nicht unbedingt besser sind oder schlechter, die haben einfach Vor- und Nachteile. Was aber allen Methoden gemeinsam ist, ist, dass sie wirken müssen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen trivial, ne? Aber es spielt wie keine Rolle. Ne? Wenn ich das richtige Mittel gebe, dann werde ich am Anfang Effekte haben mit einer D10. Ich werde Effekte haben in Schüsselersatzform. Ich werde, D6, C9, C6 oder was das ist, ne? Welche Erfolge haben? Ich werde mit einer C30 Erfolge haben. Ich werde mit einer Q1 bis Q3 am Anfang Erfolge haben. Ich kann auch mit einer C50.000 einsteigen, also eine CLM, ne? Und werde damit Erfolge haben. Also spielt wie keine Rolle. Die richtige Arznei, meiner Erfahrung nach, macht immer eine Wirkung. Das kann übermäßig sein, wenn zu hoch potenziert. Das kann aber auch übermäßig sein, wenn überdosiert, ne? Das kann auch manchmal übermäßig sein mit einer zu tiefen Potenz. Ne, darf man sich nicht verunsichern lassen. Manchmal macht C30 die wüstesten Verschlimmerungen, während man mit einer M-Potenz gar nichts hatte. Das ist eben individuell und hängt sehr auch davon ab, von der Krankheit, Lebenskraft, Stärke, Alter und so weiter. Also deshalb ist es nicht die gängige Methode, sondern eine der gängigen Methoden. Und sozusagen aus meinem Wissensstand heraus, wenn er das mit einer C-Potenz hoch so macht, ist das erstmal korrekt. Das mache ich auch nicht anders. Es gibt ein paar Arzneien, die lohnen sich öfter zu wiederholen. Das sind die ganzen Mittel für Stärkungen, schwache, eine Überwurf-Phosphor mit drin ist zum Beispiel, oder auch die China-Varianten. Also es gibt ein paar Mittel, die gibt man von sich aus ein bisschen häufiger, Gelsemium und so weiter. Aber nehmen wir an, zum Beispiel, er würde dir jetzt eine tiefwirkende Mittel geben, wie Silicea oder Calciumcarbonicum oder eine Nosode oder Barium oder irgendwas in der Art, ne, dann ist das sozusagen die gängige Methode, das so zu verschreiben. Ne. Wir wissen nicht genug, um das zu sagen, aber wenn wir das so annehmen. Dann hat sie gesagt, bisher hat aber keine Arznei geholfen und hier würde ich gerne ein bisschen mehr einsteigen in den Fall, nicht in den, sondern allgemein. Und zwar etwas, was ich auch jetzt demnächst beim Schweizer Homöopathiekongress erzählen werde, nämlich dadurch, dass ich es von so vielen verschiedenen Methoden nicht nur Studenten habe, wo ich jetzt im Moment Mentorat mache, also auch in verschiedene Methoden Einblick habe, sondern auch Patienten, wo nicht läuft, die dann zu mir kommen, habe ich gewisse Muster erkannt. Und da möchte ich nicht auf die Methoden eingehen, jeder hat ja wieder seine eigene Methode, sondern wenn man auf die Verschreibungen schaut, sieht man, es gibt aus meiner Sicht 4 verschiedene Arten, diese Arzneien zu verschreiben. Das ist in sich nochmal unterschiedlich, also lasst euch nicht rausbringen, das sind keine Methoden, sondern wenn ich die Mittellisten angucke, dann gibt es 4 verschiedene Arten von Homöopathen, die ich übernehme. Also es gibt einmal die Homöopathen, die verschreiben rein konstitutionell. Konstitutionell, das ist der Fachbegriff, damit meine ich, sie verschreiben auf den ganzen Menschen. Sie machen also eine vollständige Anamnese von Kopf bis Fuß, Gemüt, Auslöser, volle Programm. Und das heißt Bönninghausen, Fragestil zum Beispiel mit diesen ganzen W-Fragen. Also sie machen eine vollständige Anamnese und verschreiben auf den ganzen Menschen mit all seinen Symptomen. Das ist mein Begriff dafür ist konstitutionelle Verschreibung. Die kommen dann und haben keinen Erfolg. Oft fehlt dort aus meiner Perspektive, das ist jetzt nur meine Perspektive, fehlt dort miasmatische Verschreibungen und auslöserorientierte Verschreibungen. Die fehlen dort. Das heißt, wenn so ein Fall kommt, wo nur konstitutionell gearbeitet worden ist, ne, der Mensch ist Sepia, er hat immer Sepia bekommen, aber keine Wirkung gehabt, dann drehe ich den Fall auf links, ne, und gucke, gibt es eine miasmatische Thematik oder ein ursächliches Problem, wo nicht hilft. Da kommen wir zu den anderen beiden. Da gibt es Leute, die nur miasmatisch arbeiten oder hauptsächlich miasmatisch arbeiten. Das sieht man auch sofort. Man kriegt die Liste von Arzneien, die der Patient bisher hatte und sieht sofort, oh, das ist ein miasmatischer Verschreiber. Ne? Da sind viele Nosoden drin. Da sind auch viele Kombinationsnosoden vielleicht drin. Der arbeitet mit massiven Hochpotenzen. Der geht diese Reihen nach. Ne? Sulfur, Calcium, Lycopodium, Silicea, Artium, Floricum. Also man sieht, das sind ganz klassische miasmatische Verschreibungen, auch wenn derjenige das vielleicht nicht mal so nennt. Aber das sieht man von den Arzneimittelabläufen, sieht man, ah, da hat jemand streng klassisch geschafft und mit Miasmatik geschafft. Oder jemand, da gibt ja noch die Steigerung davon, der dann nur noch miasmatisch arbeitet, gibt es auch. Ne? Dort sieht man vor allen Dingen, wenn viele sogenannte antisyphilitische Arzneien gegeben worden sind, dort fehlt dann oft die konstitutionelle Verschreibung. Dort ist der Mensch nicht mehr im Zentrum, sondern nur noch seine Miasmen und das ist langfristig kein Erfolg. Also ich habe damit zum Beispiel langfristig keinen Erfolg. Dann gibt es die ursächlichen Verschreiber, davon gibt es extrem wenige, deshalb kommen so gern die Leute zu mir, das ist ja mein großes Steckenpferd. So, ich glaube, dass Patienten selten zu mir wechseln, wenn sie schon eine ursächliche Therapie ausprobiert haben. Das heißt, die meisten Patienten übernehme ich, wenn ursächlich nicht verschrieben worden ist. Ursächlich zu verschreiben ist mit Homöopathie auch recht schwierig. Will ich jetzt nicht darauf eingehen, warum. Die, die länger den Podcast kennen, wissen, ich rede eh in der zweiten Folge über den Auslöser. Also da könnte ich mir jetzt ewig verlieren. Aber ich möchte nur so sagen, das ist natürlich eine breite Palette an Auslösern, die da möglich ist. Also wir haben Auslöser, die jetzt ganz direkt sind. Ne? Wann haben Ihre Beschwerden angefangen? Womit haben Sie angefangen? Was sind die ersten Symptome? Was war davor? Ne? Das wäre ganz klassisch Auslöser. Dann haben wir aber auch familiäre Muster, transgenerationale Traumata, Schwangerschaftsauslöser, Stillzeitauslöser, in der Kindheit Auslöser, ne? Schul-, Kindergarten-Eintrittsauslöser, die sich bis dahin zeigen, erste Beziehungen, die problematisch machen, erste sexuelle Kontakte, die Probleme machen. Also wir haben einen Haufen Sachen, wo wir Auslöser finden können und dann auch merken, sind das arbeitsbezogene Auslöser, sind das beziehungsbezogene Auslöser, sind das traumatische Auslöser. Also wir haben einen Haufen Möglichkeit, auf diese ursächliche Verschreibung einzugehen und wir, damit ihr mich nicht verliert, nee, ich euch nicht verliere, ne, bisher hat keine Arznei geholfen, das sind so die 3, die zu mir dann kommen und wo ich dann sehe, okay, der hat zwar ursächlich super gearbeitet, aber miasmatisch vergessen oder hat konstitutionell verschrieben, aber den Auslöser nicht abgedeckt. So. Es gibt noch eine vierte Sache, das ist aus meiner Sicht aber schon fast keine Homöopathie mehr. Das ist organotrope Verschreibungen. Vor allen Dingen, wenn sie rein organotrop sind. Ich weiß, es gibt einige, die können sozusagen diese Mischung machen aus Miasma und Organotrop. Die geben dann mehrere Mittel. Aber so die rein organotropen Verschreibungen, das sind dann meistens auch Ärzte, die, wo ich Patienten übernehme. Nichts gegen Ärzte, die sind sicher auch super ausgebildet in ihrem Bereich. Ich will auch nicht sagen, dass das falsch ist. Aber die kommen dann zu mir und dann sehe ich, ja, da ist halt auf den Darm gearbeitet worden. Ja, toll. Das ist ja aus meiner Sicht gar keine Homöopathie. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht hilft. Wir wissen ja, mit Homöopathie kann man Organotrop 1a arbeiten. Die Frage ist, ob das Homöopathie ist und ob das nachhaltig ist und so weiter. Gehe ich jetzt auch nicht drauf ein. Das heißt, wenn jetzt ein Patient kommt, dann könnt und ihr merkt, ihr kommt bei eurem Homöopathen nicht weiter, dann könntet ihr mit ihm ganz konkret diese vier Dinge besprechen. Haben Sie mir schon ein Mittel gegeben, Organotrop für den Darm? Nein, arbeite ich nicht. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Nein, sorry. Nicht gehen. Es gibt zu viele Organotrope-Homöopathen. Ihr macht sicher ganz toll. Anwesende sind ausgeschlossen. Dann die ursächlichen Verschreibungen, das ist mein Steckenpferd, wo ich ja dann auch manchmal nicht weiterkomme. Wo dann auch Patienten von mir weggehen und sicher dann irgendjemand anders draufschauen und denkt, ja toll, hat alle Auslöser abgegrast. Aber vielleicht hätte man einfach zwischendurch ein bisschen konstitutionell arbeiten sollen oder einfach mal was aufs Organ geben. Das ist das, was mir am häufigsten passiert, dass ich mich da auch nicht festbeiße und wir dann zwei, drei tolle Auslöser lösen, aber die Erkältung immer noch nicht besser ist. So. Dann die miasmatische Verschreibung. Einmal fragen, arbeitet er überhaupt danach? Das ist kein Muss, weil jedes Mittel löst Miasmen, ob der Homöopath das jetzt weiß oder nicht. Da ist eher mehr das Problem, meistens bei den, die nicht miasmatisch verschreiben, dort sind die Patienten langfristig oft in der Krise. Manchmal übernehme ich Patienten, die kommen jetzt sofort, zwei Mittel nicht geholfen, dann wechseln sie. Das ist meist nicht das Problem von Miasmen, weil nach zweimal verschreiben löst man eh keine Miasmen auf. Das ist lange. Das dauert ewig und braucht eine gute langfristige Behandlung. Das heißt, das ist eher die, wo schon seit 6, 7 Jahren beim Homöopathen sind und dann geht es plötzlich nicht weiter und der arbeitet nicht mit Miasmen, der hat oft diese Langzeitprobleme. Konstitutionelle Verschreibung, das ist dann sehr divers, was das auch immer heißt. Das hängt sehr von der Art der Methode der Befragung ab und der Anamnese. Das machen aber meistens die richtig guten langjährigen Homöopathen, arbeiten eigentlich alle konstitutionell in ihrer persönlichen Art. Also das könnte man mal fragen. Zum Beispiel kann es sein, wenn der Therapeut dort mehrere Mittel ausprobiert hat, jetzt bei der Patientin oder bei euch oder bei wem auch immer, oder ihr seid Therapeut und habt mehrere Mittel ausprobiert, dann immer schauen, habe ich immer wieder dasselbe gemacht, immer wieder konstitutionell, immer wieder auslöserorientiert gearbeitet und bisher hat keine Arznei geholfen, muss ich immer schauen, habe ich wirklich auf die verschiedenen Ebenen versucht zu arbeiten, weil mit der Homöopathie regen wir die Lebenskraft an und zwar dort, wo sie blockiert ist, nicht dort, wo sie sich zeigt. Wir lösen die Lebenskraftblockade auf, indem dass die Lebenskraft anschließend wieder durch diese Kunstkrankheit die Kunstkrankheit löst. Also wir vergiften den Patient mit einer ähnlichen Erkrankung. Dann löst die Lebenskraft diese ähnliche Erkrankung auf, weil sie ist dynamisch und nicht echt. Und dann löst sie die körperliche Erkrankung gerade mit auf. Das ist das Heilprinzip von Homöopathie. Und diesem Heilprinzip dann müssen wir also die richtige Kunstkrankheit finden. Und deshalb ist immer die Frage, ähnlich zu was? Es muss ähnlich sein. Also ist, wenn jetzt zum Beispiel, ich nehme ein konkretes Beispiel, das ich mir vorstellen kann, derjenige hat einen schweren Unfall gehabt und seither hat er ein Darmproblem. Dann ist das keine konstitutionelle Erkrankung, weil die konstitutionelle Erkrankung hat ja mit dem Menschen zu tun. Hier ist aber ein Unfall, das ist also ein Auslöserfall. Oder der Patient kommt und sagt, ich habe Beschwerden wie meine Mutter und meine Oma, wir haben familiär auftretende Migräne und ich behandle dann konstitutionell, ist auch falsch, weil die Kernproblematik, also die Kernblockade, ist nicht im konstitutionellen Bereich zu finden. Da hilft es nicht, wenn ich dann frage, ich übertreibe jetzt, da hilft es nicht, wenn ich frage, was haben Sie am liebsten zum Essen? Ja, Gurke und ich habe ein starkes Fettverlangen. Oh super, das repertorisiere ich mal und gebe ihm ein Mittel für Verlangen nach Gurke. Ich übertreibe. Das hilft dann nicht, weil sein Problem ist nicht auf der Ebene von Gurke, sondern sein Problem ist auf der Ebene von einem transgenerationalen Traumata oder einer miasmatischen Vererbung oder wie man es nennen will. Und dann braucht es ein Mittel, was diese Kraft hat, diese Themen auch aufzulösen. Das mag sein, dass es dort auch ein Mittel gibt, was diese Gurkenthematik abdeckt. Aber wenn ich mich auf der ganz klassisch konstitutionellen Verschreibungsebene befinde, dann decke ich diese Sachen oft nicht mit ab. Also, ihr merkt, wenn ich jetzt noch weiter rede, haben wir doch 2 Stunden Podcast. Ich muss versuchen, mich kurz zu fassen. Also bislang hat eine Arznei nicht geholfen, heißt ganz direkt übersetzt, sie war nicht ähnlich. Punkt. Und weil aber jetzt dieser Homöopath, das sagt sie auch selber, der ist sehr erfahren, der arbeitet schon lange. Das heißt, es liegt eigentlich nicht daran, dass der Homöopath nicht in der Lage ist, das ähnliche Mittel zu finden. Ich bin ganz sicher, er hat das ähnliche Mittel gefunden zu seiner Anamnese. Das gebe ich ihm blind. Ne? Er hat eine tolle Anamnese gemacht, er wird ein ähnliches Mittel gefunden haben, er wird 2, 3 ähnliche Mittel gefunden haben. Das heißt, sein Ansatz ist nicht korrekt. Der Ansatz, zu was muss die Arznei ähnlich sein? Und die Ähnlichkeit muss natürlich sein zur Blockade, zur Krankheit. Und da sind wir manchmal, das nehme ich mich mit rein. Ne? Nicht, dass jetzt irgendjemand meint, ja, Marvin erzählt jetzt mal den anderen, wie es läuft. Ne? Ich nehme mich da mit rein. Manchmal sind wir nicht in der Lage herauszufinden, und da kommen wir jetzt gleich in der E-Mail dazu, was sie noch schreibt, manchmal sind wir eben nicht herauszufinden, so leicht, wo die Blockade ist. Ne? Vielleicht kann der das alles, hat aber noch nicht verstanden, zu was muss die Arznei ähnlich sein. Letzter Punkt, da sind wir jetzt schon tief, tief im Fachbereich. Es gibt auch, indizierte Arzneien wirken nicht. Also man gibt die ähnliche Arznei, aber sie wirkt nicht. Dr. Hughes hat das immer mal wieder erzählt, dass es so Fälle gibt. Für die Anfänger ist es sehr schwierig. Ne? Indizierte Arzneien wirken nicht, ist ja immer die Frage, habe ich das richtige Mittel gefunden und es wirkt nicht oder habe ich nicht das richtige Mittel gefunden? Ne? Das muss man ja immer schauen. Es gibt aber tatsächlich ein paar Fälle, indizierte Arzneien wirken nicht. Zum Beispiel, wenn man vorher die Arznei gegeben hat, Patient impft, nachher wirkt es nicht mehr. Also indizierte Arzneien, die vorher indiziert waren, wirken nicht mehr. Das ist aus meiner Sicht immer dann eine traumatische oder sogenannt iatrogen, also durch ein Medikament ausgelöste Thematik. Und das ist dann sehr schwer. Ne? Das braucht große Fachkenntnisse und auch ein bisschen Selbstvertrauen, dass man sagt, nein, mein Mittel ist richtig, das müsste wirken. Da gibt es irgendein Hindernis im Außen. Ne? Das sind sogenannte Heilungshindernisse. Gehe ich nicht drauf ein, weil das jetzt extrem lang, wenn ich das machen würde. Aber das wäre, was du jetzt zum Beispiel, wenn du das hörst, die mir die E-Mail geschrieben hat, mal schauen kannst, gibt es irgendein Heilungshindernis? Also nehme ich regelmäßig Medikamente ein? Ist mein Thematik traumatisch? Ist das seit einem Missbrauch? Ist das seit einem schweren Unfall? Ist das seit einer Impfung? Ist das seit irgendetwas, was nicht eine natürliche Krankheit ist, sondern eine Kunstkrankheit? Gut. Wenn du mehr darüber wissen willst, musst du deinen Homöopathen fragen oder gucken, ob du die Folge irgendwo findest im Podcast. Gut, wir machen die E-Mail noch weiter. Ich versuche, auf meine 30 Minuten zu kommen. Ich habe gesagt, nicht länger als eine halbe Stunde, habe ich nur 8 Minuten. Was für ein Stress. Mich kurz fassen, meine Stärke. Also, ich bin in 6 Monaten in Behandlung mit keinerlei positiven Wirkung und frage mich, wie viel Zeit normal ist. Das ist natürlich eine schwierige Frage in der Therapie, die hauptsächlich Einzigartigkeit und Individualität als zentrales Thema hat. Das heißt, es gibt kein Normal. Es gibt so eine Faustregel, 1/10 der Zeit, was die Krankheit alt ist, braucht zum Heilen. Also nehmen wir an, sie ist 10 Jahre alt, dann braucht es 10 Monate. Ist das 1/10? Nein, 1 Jahr, sorry. Also 10 Jahre alt ist 1/10, logischerweise 1 Jahr. Ja, rechnen. Ne? Offensichtlich auch nicht meine Stärke. 1 Jahr heißt aber nicht, dass man 1 Jahr lang keine Wirkung hat und dann plötzlich ist alles besser. Ne? Also meine Erfahrung ist so, dass es diese 1/10 der Zeit braucht, bis es eigentlich so gut ist, dass der Patient denkt, ja, ist okay, mehr müssen wir nicht. In einem chronischen Fall ist es also insofern normal, dass es jetzt nicht mega schnell alles viel besser wird. Aber meine Erfahrung ist, mit dem ähnlichsten Mittel hat man ab dem Moment der Einnahme eine Wirkung. Entweder eine Verschlimmerung, da gibt es auch eine Folge drüber, diese verschiedenen Verläufe. Ich kann sie ja mal kurz versuchen zu malen, hier spiegelverkehrt. Ne? Also wenn hier der Startpunkt ist, dann ist die 2 häufigsten Kurven ist erst besser, dann schlechter, dann wieder besser. Ist die, weiß nicht die häufigste Kurve, das ist die zweithäufigste Kurve. Und die häufigste Kurve ist erst schlechter, dann besser. Ne? So, es gibt natürlich auch einfach nur besser. Ne? Das ist die dritthäufigste Kurve. Ne? Aber die häufigste Kurve bei wirklich chronischen Fällen, ich mache es normal, ne? Erst schlechter, dann besser. Zweithäufigste, erst besser, dann schlechter, dann besser. Und die dritthäufigste ist einfach total besser und dann gibt es noch lauter Ausnahmen. Also, das heißt, 6 Monate, je nachdem wie viele Mittel bekommen, keine positive Wirkung, wie viel Zeit ist normal, ist auf jeden Fall nicht die Regel, kann man soweit schon mal sagen. Ich kenne jetzt Ihre Beschwerden von diesem Fall, ich sage sie euch nicht, einfach aus Schutz von der Patientin, aber das sind Themen, die aus meiner Sicht nicht ein Jahr brauchen, bis die besser sind. Das sind Symptome, die meistens mit der korrekten Arznei sogar relativ schnell reagieren. Kann ich euch jetzt nicht sagen, warum, aber das, weil ich nicht sagen will, was es ist. Aber das ist mir grundsätzlich ein Fall, wo ich persönlich als Homöopath da mehr schnellere Reaktionen erwarten würde. Der Homöopath ist aber ganz offen mit ihr und sagt, er hat sie noch nicht verstanden. Das ist was, was ich auch in der Therapie sehr offen kommuniziere. Ich würde noch konkreter sein, das weiß ich ja nicht, wie er es genau gesagt hat, aber ich würde ihr sagen, ich habe ihren Fall noch nicht verstanden. Weil meistens mit einer guten Anamnese versteht man den Patient sehr gut. Das ist für einen erfahrenen Homöopathen wahrscheinlich nicht das Problem. Ich denke, er hat dich schon relativ gut verstanden und dieses Thema. Ne? Was ihm noch fehlt, weswegen er nicht das ähnliche Mittel findet zu deiner Krankheit, ist, dass er das Thema, was wir vorher ein bisschen aufgemacht haben, deshalb wollte ich da länger drüber reden, er hat noch nicht verstanden, ist das eine konstitutionelle Krankheit, ist das eine miasmatische Krankheit, ist das eine Auslöserkrankheit oder ist das eine indizierte Arzneimittelwirkungskrankheit. Und ich finde, so wie du den Fall beschreibst, gibt es eben einige Hinweise drauf. So, vielleicht kannst du das mit deinem Homöopath mal besprechen, ob er davon was schon mal gehört hat. Weil die Patientin, die jetzt hier die E-Mail geschrieben hat, die hat schon viele andere Therapien auch probiert, die ihr auch nicht geholfen haben. Und das ist immer so, wenn derjenige sagt zum Beispiel, ja, also die X-Kuren helfen mir oder das eine Arzneimittel hilft mir oder ich habe relativ gute Erfolge mit der Nahrungsergänzung und so, das hat alles gelindert und jetzt braucht der Rest heilt irgendwie nicht, dann haben wir nicht einen Fall, wo der Patient wo indizierte Arzneien nicht wirken. Sie hat mir aber einen Haufen Zeug aufgeschrieben, was sie alles schon probiert hat, außerhalb der Homöopathie. Und das heißt, Homöopathie ist eine der vielen Therapien, die bei ihr nicht helfen. Das heißt, der Fall riecht für mich, ohne dass ich irgendwas gefragt habe, diese Frau, riecht der Fall für mich nach indizierter Arzneien wirken nicht, weil auch Dinge, die ja nicht an die Homöopathie gebunden sind, ne, ich darf das hoffentlich sagen, sie hat ein bisschen mit Ernährung auch gemacht, auch das hat nichts geändert an ihrer Beschwerde. Und das sollte eigentlich der Fall sein. Also auch schon von der Diagnose her sollte das der Fall sein. Ne? Oder auch, sie hat ein bisschen auch, sagen wir, Bereich von Psychotherapie gemacht. Auch das hätte auf irgendwas davon eine kleine Wirkung haben müssen. Wenn mir gar nichts wirkt, ne, nehmen wir mal das sehr psychosomatisch jetzt, dann habe ich mit meinem Organismus Mühe, Dinge anzunehmen. So, ne? Das soll man nie als Schuldgefühl oder Vorwurf oder Kritik nehmen. Das ist ja der Zustand. Das ist eine Faktenbeschreibung, ist eine Beobachtung, eine homöopathische, wertfreie Beobachtung. Der Körper, das ganze System von dieser Patientin hat Mühe, Dinge anzunehmen. Also ob ich die Ernährung ändere, ob ich emotional arbeite, ob ich körperlich arbeite oder ob ich informativ arbeite über die Homöopathie oder ob ich chemisch arbeite über Schulmedizin. Der Körper nimmt keine Hilfe an. Miasmatisch ist das tuberkulasiphilitisch, für die SAI sind. Die anderen haben vielleicht eine andere Miasmatik oder wie sie das nennen. Aber es ist diese indizierte Arzneien wirken nicht Thematik. Danach riecht der ganze Fall und das sind äußerst schwierige Fälle. Deshalb sind das eben Sachen, wo ich jetzt in deinem Fall suchen würde nach einem Trauma. Ist jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich weiß nichts über das, ne, und will da auch jetzt nicht irgendwas hochholen. Aber das wäre das, was ich mit meiner Patientin besprechen würde, wenn der Fall so läuft. Sie fragt aber weiter, da frage ich mich, kann Homöopathie bei jedem wirken? Und das ist grundsätzlich ein Jein. Ne? Es ist, ich sag mal, warum es Nein ist. Nein kann es nicht bei jedem wirken, weil sonst das Individualitäts- und Einzigartigkeitsgesetz nicht wirken würde. Es würde nicht stimmen. Jeder Mensch ist einzigartig. Das heißt einfach per Statistik muss es einfach eine Anzahl an Leuten geben, denen Homöopathie nicht funktioniert. Einfach weil es sonst nicht divers ist genug und nicht alle Varianten abgedeckt sind. Jetzt sehr theoretisch. Praktisch gesehen müsste es jedem helfen, weil jeder hat eine Lebenskraft, jeder hat eine potenziell blockierte Lebenskraft und jeder hat deswegen eine Teilwirkung von der Homöopathie dort, wo die Blockade gelöst werden kann. Das heißt, ich würde es so formulieren, Homöopathie kann nicht bei jedem wirken, Homöopathie kann bei jedem wirken, aber es kann nicht bei jeder Krankheit wirken. Ich hoffe, das ist klar gewesen mit meinem Dings, was ich damit sagen will. Nehmen wir ein Beispiel. Es kann sein, dass ich bei der Homöopathie die Depression oder die Kopfschmerzen oder Migräne oder was nicht heilen kann. Ne? Aber ich kann helfen bei Darmbeschwerden, Schlafstörungen und Ängsten. Ne? Dann kann ich nicht bei jeder Krankheit homöopathisch direkt einwirken, aber ich kann allgemein dem Patienten helfen. So. Deshalb hat sie überlegt, weil sie das Gefühl hat, der Homöopath versteht mich ja nicht, nicht als Vorwurf, sie hat es gar nicht als Vorwurf gemacht, sondern sie hat einfach gefragt, ne? Wenn er mich nicht versteht, sollte ich mich dann vielleicht nach einem anderen Homöopathen umschauen. Mein Vorschlag wäre folgender, bitte diesen Homöopathen fragen, ob er in Supervision irgendwo geht. Das heißt, ob er sich fachliche Hilfe holt von seinem ehemaligen Lehrer, von irgendeiner Gruppe, der über sich austauscht und ihn darum bitten, ob er den Fall nicht in irgendeiner Form in der Supervision vorstellen kann, dass ein anderer Blick drauf ist. Kent hat mal gesagt, wehe dem, der den Homöopathen wechselt, wo er zum ersten Mal war, der noch das Urbild gesehen hat. Was meinte Kent damit? Manchmal ist es so, dass wenn man das Urbild vor Augen hat, dann gibt man 2, 3 Mittel, hat man ja danach eine Teilheilung von dem Patient. Und der nächste Homöopath, der sich dieser Teilheilung dann ankennt, nimmt das als Urbild, ohne das Urbild je zu kennen. Das ist ein hohes Ideal, weil die Frage ist ja, was ist ein Urbild? Will ich jetzt nicht darauf eingehen. Weil die Frage ist ja auch, ob in unseren heutigen Zeiten, wo Leute ja so viel Therapie schon gemacht haben, ne, und wenn ich jetzt nach 20 Jahren einen Patienten wieder übernehme und sage, kann ich Ihnen nicht helfen, weil ich sehe jetzt Urbild nicht mehr, also ist ja auch blöd. Ne? Insofern ist das nicht praktisch umsetzbar, aber trotzdem richtig. Manchmal sind ja Sachen richtig und trotzdem nicht umsetzbar. Also es ist richtig, dass man den Homöopathen, wenn möglich, nie wechseln sollte. Aber es ist nicht umsetzbar praktisch, wenn der Homöopath aus irgendwelchen Gründen jetzt auf das nicht kommt. Ich denke, wenn wir da nochmal eingehen, was ist ein Pflichtwechsel? Ein Pflichtwechsel ist, wenn ich mich tatsächlich nicht verstanden fühle. Also er hat ja gesagt, er versteht den Fall nicht. Ist aber noch was ganz anderes, ob ich mich verstanden fühle. Wenn du also das Gefühl hast, der Homöopath versteht mich, der versteht mein Problem, ich fühle mich bei dem abgeholt, ich fühle mich bei dem wohl aufgehoben, ich gehe gerne zu diesem Homöopathen, auch wenn vielleicht die Mittel nicht helfen, dann ist es schon mal eine gute Voraussetzung. Ne? Wenn das tatsächlich so wäre, dass ich mich nicht verstanden fühle von dem Homöopathen, dann ist es ganz schwierig. Ne? Dann ist die grundsätzliche Ebene auch, wirklich sich nackt zu zeigen, und das meine ich nicht im körperlichen Sinne, natürlich, ne? Sondern sich wirklich nackt zu zeigen beim Homöopathen sehr schwer. Ne? Es kann manchmal schon nur reichen, dass man plötzlich merkt, ach, wenn der Therapeut eine Frau wäre, dann würde ich nochmal anders reden über meine Mensprobleme, über meine Libido-Schwierigkeiten, über mein Brustspannen, was ich gedacht habe, ja komm, so spannend ist, ich muss nicht über meine Brüste bei dem Typ reden. Ne? Also, oder andersrum, ne? Ich merke das oft, Männer gehen eigentlich lieber zu weiblichen Therapeuten, und wenn es dann mal irgendwann kommt, dass ein Mann zu mir kommt, dann geht er nie wieder weg. Weil endlich können wir, also sorry, ist jetzt ein bisschen vielleicht, ne? Aber von Mann zu Mann reden, und das ist manchmal wirklich etwas anderes. Ne? Genauso ist es von Frau zu Frau. Wenn eine Frau langkommt, sage ich immer, schauen Sie, dass Sie außerhalb noch irgendwo eine Frau haben, mit der Sie reden können. Das mag vielleicht auch für die nächsten Folgegenerationen vielleicht auch nicht mehr so einen Unterschied machen, aber meiner Erfahrung nach ist das ein Unterschied. Das heißt, wenn ein Wechsel stattfindet, könnte man zum Beispiel überlegen, gehe ich zu einer Frau? Ne? Warum? Ja, da könnte man jetzt einen Haufen Fragen stellen. Versuche ich mit dem Homöopathen auch noch rauszufinden, was nicht gut läuft. Ne? Es kann ja auch sein, dass man mit dem Homöopathen, wo sie jetzt ist, so gut sprechen kann, dass man nochmal rausfinden kann, was er denn meint, was er nicht sieht. Also hat er ein miasmatisches blindes Auge, hat er ein organotropes blindes Auge, hat er ein ursächlich blindes Auge, hat er ein miasmatisch blindes Auge. Ne? Wo ist sein blindes Auge? Und dann könnte er in der Supervision gucken, habe ich in meiner Supervisionsgruppe jemanden, der dafür ein Auge hat? Jemand, der sich extrem gut mit Traumata auskennt oder der so einen Fall schon mal hatte, indizierte Arzneien wirken nicht. Natürlich ist es immer am besten, wenn dieser Supervisor den Patient auch sehen kann. Wir haben das ja in der SRI so, die Möglichkeit, dass wir Patienten dort als Live-Anamnese bringen können und Frau Hughes dann selber schaut. Manchmal ist auch das nicht möglich. Heute könnte man das mit Zoom machen und dann schauen, dass man ihn wenigstens sieht. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass das dann hilft, aber man wechselt nicht den Homöopathen, wo man sich schon wohlfühlt. Genau. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Ihr habt gemerkt, ich habe viel abgeklemmt. Also wenn jemand auch das Gefühl hatte, Gott, das habe ich nicht verstanden oder das ist mir zu wenig ausführlich gewesen. Das ist eben so, dass man nicht alles ausführlich besprechen kann. Aber ich hoffe, dass ich auf die Fragen gut genug geantwortet habe. Ich fasse nochmal zusammen. Wenn ihr, nehmen wir jetzt ganz allgemein, wenn ihr einen Patient habt, bei dem es nicht läuft, oder ihr seid Patient und es läuft nicht, ne, dann versucht erstmal reinzuspüren, fühle ich mich überhaupt wohl? Also als Patient mit dem Therapeuten, aber auch als Therapeut mit dem Patienten. Das ist ja auch ein enormes Hindernis, wenn mir der Patient auf die Eier geht. So. Als erstes das, ne? Wenn man merkt, die Chemie stimmt nicht schon nicht zueinander, denn uns dann nicht läuft, ist sehr schwierig. Ne? Dann muss man. Ne? Dann holt euch Hilfe. holt als Patient, setzt euch dafür ein, dass euer Homöopath sich Hilfe holt und da nicht rumdoktert jahrelang. Wenn er das nicht macht, ist das ein Grund zum Gehen übrigens. Also nichts gegen meinen Kollegen, aber wer sich zu schön ist oder zu stolz oder zu erhaben, dazu sich irgendwo Hilfe zu holen, der ist ein, ja, ich sag's nicht, nicht geeignet. So. Vielleicht hat er einen guten Grund, warum das nicht geht, weil er keinen kennt, dann ist es irgendwie auch sein Problem, wenn er sich das nie aufgebaut hat, ne? Wenn man niemanden fragen kann, also komisch. Okay, als nächstes, ne, also Therapeuten sich genauso, wenn ihr dann nach einem halben Jahr denkt, keine Ahnung, nicht weiter rumprobieren mit den Patienten, sondern euch Hilfe holen. Ne? Vielleicht hat er das ja schon gemacht, das wäre dann ein super Punkt für ihn. Dann versuchen, auch den Patienten mit einzubeziehen. Ich beziehe die Patienten immer mit ein und sage, schau, wir haben jetzt den auslöserorientierte Thematik probiert mit zwei Mitteln, da läuft nichts. Ich habe ein Miasmat-Mittel gegeben, da passiert auch nichts. Wir probieren jetzt mal ein Organotrope-Mittel, ist mir gerade letztens geglückt. Ich habe einen Fall gehabt mit langjährigen Rückenschmerzen, der schon ein paar Mal bei mir war. Ich habe ihn wieder weggeschickt, dann kam er wieder. So irgendwie kam er immer wieder zu mir zurück, obwohl ich ihm gesagt habe, sorry, ich kann dir nicht helfen. Aber ich probiere es ja dann immer wieder. Wenn der Patient kommt, denke ich ja, vielleicht heute. Ne? Und bei ihm haben wir auch konstitutionell lang gearbeitet, aber auch, weil wir Fortschritte hatten. Also die Konstitutionstherapie hat geholfen. Und dann habe ich immer wieder versucht, dass ich mehr noch tun kann für seine Rückenschmerzen und habe ihn dann auslöserorientiert und miasmatisch behandelt. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe immer wieder gefragt, was ist gewesen. Jetzt ist er nach längerer Zeit wiedergekommen. Ich habe ihn wieder gefragt, was ist gewesen. Und er hat gesagt, ja, eigentlich in der Zeit, was ich nie erzählt habe, ich hatte einen ganz schweren Skiunfall, bin mega auf den Rücken gefallen. Ich denke, ja, na, happy birthday, bei Rückenschmerzen. Das wäre doch mal eine gute Information gewesen, dass es dann eine Rückenverletzung gibt. Und hier ist dann zum Beispiel ganz wichtig, dass man Organotrop verschreibt, weil hier brauche ich ein Mittel, was diese Verletzung abdeckt. Ne? Gebe ich ihm das Verletzungsmittel, was den Auslöser hat, auf das Verletzungsthema und seither ist er zu 80% schmerzfrei. Und das dauert dann nicht 20 Jahre, sondern das war mit Einnahme des Mittels 2 Tage später. Ne? Obwohl die Rückenschmerzen 20 Jahre alt sind. Also auch dort immer wieder den Fall drehen, ne? Bis man versteht, wo ist überhaupt die Blockade? Und da kann man rückwirkend sagen, natürlich hat er konstitutionell geholfen, weil ich ihn abgedeckt habe, aber das war nicht sein Rückenproblem. Ne? Natürlich habe ich miasmatisch ihm geholfen, weil natürlich haben wir irgendwelche Vererbungen, aber nicht der Rücken. Natürlich hat der Auslöser in sein Leben gehabt, schwierige Beziehungen, ich weiß nicht was alles, aber das war nicht sein Rückenproblem. So war das alles nett, was ich gemacht habe, es hat ihm auch ein bisschen geholfen, aber sein Rücken war nie besser. Rücken war erst besser, als ich das Thema rausgefunden habe, was sein Rückenschmerz eben hat. Und hier war es nicht, indizierte Arzneien wirken nicht, weil er hatte immer wieder kleine Verbesserungen. Er hatte immer wieder durch Osteopathie kleine Verbesserungen. Er hatte immer wieder durch Kraniosakral kleinere Verbesserungen. Also ne, so den Fall immer wieder drehen, bis ich nachher eigentlich verstehe und deshalb den Patienten immer mit einbeziehen oder andersrum, na, als Patient euren Homöopath mit einbeziehen, sagen, ich würde jetzt gerne mal wissen, was haben Sie denn schon probiert. Ich würde es gerne verstehen. Erklären Sie mir, was Sie gemacht haben. Ja, ich habe Ihnen ein Mittel gegeben für Ihre gesamte Konstitution. Super. Sehr gut. Was hätten Sie denn dort hoch bewertet? Einfach, dass ich es mitdenken kann. Am höchsten habe ich bewertet Ihre Ängste. Ah, super, das ist der Missverständnis. Also meine Ängste ist wichtig, das ist sehr wichtig, dass Sie, aber schauen Sie, meine Hauptprobleme sind nicht mit den Ängsten, sondern eigentlich mit meinen tiefliegenden Kummer. Ne? Und dann macht der Homöopath manchmal und denkt, meine Fresse, ja, alles klar. Ne? Und plötzlich wirkt der Mittel 1A. Und wenn er sagt, schauen Sie, ich habe konstitutionell probiert, ich habe miasmatisch probiert, ich habe ursächlich probiert, ich habe organotrop probiert, da bewegt sich irgendwie gar nichts, ich habe das Gefühl, ich verstehe den Fall immer noch nicht, dann kann man ja mal fragen, kennen Sie das? Ich habe das letztens im Podcast gehört, indizierte Arzneien wirken nicht. Ich habe darüber auch nochmal nachgedacht und ich hatte einen schweren Autounfall und eigentlich hat da diese ganze Thematik angefangen. Oder wie, ich hatte das in der Kindheit schon eigentlich, die Probleme, und habe mal gefragt, und wir hatten damals mit der ganzen Familie einen schweren Autounfall, da ist sogar unser Hund gestorben. Und eigentlich seither konnte ich nie wieder was annehmen. Oder wir nehmen diese Aufnahmeschwierigkeit auf eine emotionale Ebene. Schon meine Mutter konnte keine Hilfe annehmen, meine Oma konnte keine Hilfe annehmen, ich kann keine Hilfe annehmen, ich nehme auch kein Gewicht zu, ich kann auch keine Tipps annehmen, meine Ernährungsumstellung kann ich nicht annehmen, wenn ich irgendwo Hilfe bekomme, kann ich das nicht annehmen. Ich muss immer alles alleine hinkriegen, ich muss immer alles alleine schaffen. Ne? Wenn man so ein tiefes, transgenerationales, emotionales Muster hat, dann braucht es dort zum Beispiel eine Familienaufstellung, einen systemischen Therapeuten oder Arzneimittel, die dieses Thema ins Zentrum nehmen, wie zum Beispiel die Milchmittel und so weiter. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Sorry, ich habe meine 30 Minuten nicht geschafft. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich 10 Minuten länger gemacht habe, als ich wollte. So. Ich hoffe, ihr habt auch Lust bekommen, eure eigenen Fragen zu stellen. Ich würde das gern immer wieder im YouTube auch machen, dass wir solche Fragen so besprechen. Ihr dürft gerne im Chat schreiben. Wenn ihr Fragen habt, ihr dürft mir gerne E-Mail schreiben. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz schönen Tag und hoffe auch die Person, die die Frage gestellt hat, dass es ihr etwas gebracht hat. Sonst bitte, 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 bitte fragt nach, fragt nochmal nach, fragt nochmal nach, bis ihr es versteht. Weil das ist aus meiner Sicht der Kernthema. Wenn ich gucke, warum laufen bei mir Fälle gut, das liegt daran, dass der Patient wirklich versteht, was ich da tue, was ich von ihm brauche und dass er verantwortlich ist für die Heilung, auch indem er mir die Symptome gibt, die ich brauche. Und manchmal ist das kein mentales Symptom, aber es ist trotzdem, irgendwo muss ich ja den Fuß da reinbringen. Okay, gut. Damit ich jetzt nicht nochmal aushole, ganz einen schönen Tag. Schön, es waren einige live dabei. Freut mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt am Vormittag, um mir dazu zu hören. Wünsche euch ganz einen schönen Tag. Bleibt gesund und wenn was ist, meldet ihr euch. Tschüss.